Deutschlandfunk. Der Tag.
Verbrechen so grausam und umfangreich, dass die menschliche Vorstellungskraft schlichtweg nicht ausreicht, sie zu begreifen, zu verstehen, dass der Kollege sie begeht, vor den eigenen Augen. Nils Högel, der Krankenpfleger, der in Oldenburg und Delmenhorst über Jahre hinweg Patienten getötet hat, er ist heute erneut verurteilt worden. Für ihn ändert das erstmal wenig, für die Angehörigen ist das aber enorm wichtig. Warum, das erklären wir gleich. Außerdem beschäftigen wir uns mit dem Migrationspaket, das die Bundesregierung in dieser Woche durchs Parlament peitscht. Und ja, wirklich peitscht. Die Opposition und Fachverbände kritisieren dieses Hauruck-Verfahren, haben auch inhaltlich Bedenken. All das erläutert uns gleich unsere Korrespondentin. Deutschlandfunk der Tag, ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin. Man bringt den eigenen Vater ins Krankenhaus, vielleicht sogar wegen einer Kleinigkeit. Und am nächsten Tag heißt es dann, es tut uns sehr leid, Ihr Vater ist gestorben. Das ist die absolute Hölle. Und wenn sich dann aber rausstellt, das war gar kein natürlicher Tod, das war gar kein Unfall, es war Mord. Der Krankenpfleger auf der Station, der hatte dem Vater was gespritzt, was zum Herzstillstand geführt hat, und die Wiederbelebungsversuche, die sind gescheitert. Der Krankenpfleger in dieser Geschichte heißt Nils Högel und es ist keine Geschichte. Es ist dutzende Male so oder ähnlich passiert. Högel ist deshalb schon wegen Mordes verurteilt, weil er so eben in Kliniken in Oldenburg und Delmenhorst getötet hat. Menschen, die ihm ihre Gesundheit anvertraut haben. In einem weiteren Prozess wurde er jetzt in 100 weiteren Fällen angeklagt. Und bei 85 davon reichte dem Gericht die Beweislast, um Högel erneut wegen Mordes zu verurteilen. Und es hat außerdem die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Felicitas Böselager ist unsere Korrespondentin für die Region. Wir haben zum Auftakt des Prozesses hier im Podcast schon miteinander gesprochen und sie hat zahlreiche Prozesstage gesehen und war heute auch bei der Urteilsverkündung dabei. Ich mag es eigentlich nicht, in solche Gespräche mit der Frage nach der Stimmung einzusteigen, weil es irgendwie abgedroschen ist. Aber weil der Prozess eben so wichtig für die Angehörigen ist, weil es um deren Gewissheit geht, finde ich die Frage schon wichtig. Also habe ich Felicitas gebeten, damit anzufangen.
Bei der Urteilsverkündung selber war wirklich Totenstille im Saal. Es war eine sehr ernste Stimmung und das war ein bisschen wie auch am Anfang vom Prozess, dass man diese Spannung im Raum wirklich greifen konnte. Und der Richter hat sich auch sehr viel Mühe gegeben, das sehr ernsthaft und würdig zu machen und hat dann auch erst das Urteil verkündet. Und dann hat er aber nicht mit der Begründung angefangen, sondern zuerst zu Högel selbst gesprochen. Aha. Und das, was er da gesagt hat, das hat mich auch, das hat mich total bewegt, weil er geschafft hat, Sachen in Worte zu fassen, die wir alle so erlebt haben, als wir den ganzen Prozess begleitet worden. Also zum Beispiel hat er gesagt, ihre Schuld ist so unfassbar, ich kann sie mit den Armen nicht umfassen, sie ist unbegreiflich. Und hat auch gesagt, dass der menschliche Verstand also vor der Anzahl der Toten kapitulieren muss. Und das ging uns allen als Beobachter des Prozesses auch immer wieder so. Und er hat auch gesagt, dass er sich vorkam wie ein Buchhalter des Todes. Boah. Und auch das fand ich so treffend, weil man muss sich das vorstellen, wir saßen da vor allen Dingen in den ersten Prozesstagen und da wurde wirklich Punkt für Punkt jeder einzelne Todesfall durchgegangen. Und das ist so technisch. Und das hat dann auch so eine Kühle, aber anders funktioniert das natürlich auch nicht in einem Gerichtsverfahren. Und ja, dieser Satz, der, wie ein Buchhalter des Todes, das hat das, glaube ich, für uns alle auch nochmal deutlich gemacht, wie unbegreiflich das war und dass man eben diese Anzahl nicht verstehen kann.
Ich kann mich noch an unser erstes Gespräch für den Podcast erinnern, weil da hast du erzählt, dass Högel selbst ja auch diesen Laptop bekommen hat mit den Fallakten drauf, um ihn irgendwie dazu zu bringen, sich zu erinnern an die Menschen, die er umgebracht hat, beziehungsweise denen er irgendwas gespritzt hat. Und Högel selbst kann sich da ja zum Teil auch gar nicht mehr dran erinnern, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, kann er nicht. Also das ist auch ein Problem gewesen während des ganzen Prozesses. Das war wirklich ein Ringen um die Wahrheit, weil es gab natürlich dadurch, dass der Prozess so lange her ist, gab es ganz viele Erinnerungslücken, die auch normal sind, sowohl bei Högel als auch bei den Zeugen. Mhm. Es gibt aber auch Momente, wo man sich gefragt hat, mauern die gerade, vertuschen die gerade? Mhm. Also das bei den Zeugen und beim Högel, der wurde ja so häufig schon der Lüge überführt, dass selbst wenn er sich eingelassen hat, selbst wenn er gesagt hat, dass er sich an Morde erinnert, weiß man einfach nicht, ob man diesem Mann glauben kann, weil der schon so häufig der Lüge überführt wurde.
Ja, es ist auch krass, wenn du da irgendwie die Wahrheit rausfinden willst. Lass uns mal auf die Angehörigen gucken. Du hast ja im Verlauf des Prozesses mit einigen gesprochen. Was bedeutet das tatsächlich für die, dass da in vielen Fällen der Mann, der verantwortlich ist für den Tod ihrer Liebsten, dass der jetzt dafür bestraft wird?
Also vielen vor allen Dingen ging es darum, Gewissheit zu kriegen, was wirklich passiert ist. Und das hilft dann dabei, dass man dieses Thema abschließen kann. Das Strafmaß für Höge hat sich ja jetzt nicht verändert, weil er ja schon vorher verurteilt wurde. Das heißt, es ging in diesem Prozess wirklich um Gewissheit. Besonders schlimm war das für diejenigen, die keine Gewissheit bekommen haben. Weil Höge wurde ja auch in 15 Fällen freigesprochen. Und ich habe eben noch mit einem Angehörigen geredet, um dessen Vater es hier ging. Und in diesem Fall wurde Höge freigesprochen. Und der hat mir gesagt, er sei vollkommen frustriert und er würde gar nicht wissen, wie es weitergehen soll. Weil, das muss man auch sagen, er wurde freigesprochen, weil es große Zweifel daran gab, dass er der Täter gewesen sei. Aber nicht, weil man ausschließen konnte, dass er ihn umgebracht hat, also in dubio pro reo. Und das bedeutet für den Angehörigen, dass er jetzt auch nach diesem Prozess immer noch nicht weiß, was eigentlich mit seinem Vater passiert ist. Und dieser Mensch ist jeden Prozesstag hier gewesen, hat sich diesen ganzen Marathon angetan, um Gewissheit zu kriegen und fährt jetzt nach Hause und ist genauso klug wie vorher.
Aber ich meine, ist in Anbetracht der Umstände wahrscheinlich dann auch etwas, was so ein Gericht gar nicht leisten kann. Also da Gerechtigkeit für jeden zu schaffen, weil letztlich muss Recht gesprochen werden. Das ist ja oft irgendwie diese große Diskrepanz, gerade in diesen Fällen, wo so eine große emotionale Beteiligung der Angehörigen dabei ist.
Ja, das hat der Richter auch gesagt und er hat das auch immer wieder betont, dass es ihm sehr leid tut für die Menschen, denen er keine Gewissheit geben kann, aber dass man, das hat er, hoffentlich erinnere ich das richtig, so formuliert, dass man sich nicht auf die gleiche Stufe wie Herrn Höge stellen darf, der die Würde der seiner Patienten mit Füße getreten hat, aber das vor dem Gericht muss man auch die Würde von Höge achten und deshalb, wenn es berechtigte Zweifel gibt, dann muss man ihn freisprechen. Und er hat gesagt, das ist unser Rechtsstaat und auf den sind wir sehr stolz. Und deshalb halten wir uns daran. Wir können ihn nicht einfach verurteilen, nur weil wir wissen, dass er in vielen Fällen Mörder ist, wenn wir in bestimmten Fällen eben Zweifel haben.
Das klingt, als wäre dem Richter, wäre dem Gericht da ein ziemlich fairer Prozess gelungen. Oder wie schätzt du das ein?
Ja, also das würde ich auf jeden Fall sagen. Das war wirklich ein fairer und sehr angemessener Prozess. Es war ja auch hier an diesem eigentlich skurrilen Ort, den Weser-Ems-Hallen, im Festsaal. Und trotzdem haben sie es einfach geschafft, dass es angemessen und würdevoll war. Und der Richter hat, das war schon am ersten Tag klar, aber das hat sich den ganzen Prozess durchgezogen und auch heute immer wieder die Angehörigen in den Mittelpunkt gestellt und den Angehörigen auch immer wieder ganz genau erklärt, worum es geht und seine Schritte erklärt, weil das sonst auch manchmal diese technischen Ausdrücke, diese juristischen Ausdrücke, die können so kalt klingen und so zynisch. Und dann hat er das immer erklärt und die Angehörigen immer mitgenommen. Und das hat auch der Opfervertreter Christian Marbach gesagt. Der hat gesagt, es war ein sehr fairer, sehr guter Prozess, dass sie damit sehr zufrieden waren. Ja.
Högl konnte ja weitermachen mit dem, was er getan hat, obwohl er vorher schon aufgefallen war, obwohl es da Verdachtsmomente gegen ihn gab. Wurde dann ja auch regelrecht weggelobt in ein anderes Krankenhaus. Nach dem Horst hat er dann auch wieder gemordet. Und eine Vermutung ist, dass viele Menschen gar nicht hätten sterben müssen, wenn da eher gegen ihn vorgegangen worden wäre. Inwieweit hat das eigentlich das Vertrauen der Menschen in die Institutionen vor Ort geschwächt?
Extrem. Also auch Christian Marbach, der Vertreter der Opferangehörigen, der hat mir gesagt, das werde ich auch nicht vergessen, dieser Mann hat unglaublich viel Leid über die ganze Region gebracht. Und das ist auch so. Also es ist das Gesundheitswesen, da ist das Vertrauen erschüttert, aber auch die Justiz und auch in der Gesellschaft untereinander. Weil man muss auch sagen, hier kennen sich ja auch alle und man weiß auch, welcher Doktor in Delmenhorst ist und welcher in Oldenburg und welche Krankenschwester wo gearbeitet hat. Und also mit den Krankenhäusern ist es auch so, dass die Menschen da auch geboren wurden. Die sind da mit jedem Zipperlein gehen die in diese Krankenhäuser. Christian Marbach zum Beispiel war in dem gleichen Krankenhaus gerade wieder, in dem sein Großvater ermordet wurde. Also das ist so dicht beieinander alles. Und auch das Vertrauen in die Justiz ist extrem erschüttert, weil die Staatsanwaltschaft ganz lange geschlampt hat, gepennt hat und auf viele Hinweise der Bevölkerung einfach nicht geachtet hat und dem Fall nicht nachgegangen ist.
Glaubst du denn, dass sich dieses Vertrauen irgendwie wiederherstellen lässt?
Also ich glaube, ein Punkt war jetzt sicher dieser Prozess, dass das Vertrauen in die Justiz wieder ein bisschen hergestellt wird. Das dauert aber eine Weile. Also mir hat auch ein Angehöriger gesagt, die Justiz hat es jetzt geschafft, sich von einer glatten 6 auf eine 4 zu verbessern. also dieser Prozess hat sicher dazu beigetragen. Und bei den Krankenhäusern, ich glaube, das braucht einfach Zeit, bis das wieder gut werden kann. Das braucht auch eine ganz genaue Aufarbeitung, was eigentlich in den Krankenhäusern vorgefallen ist. Und dann hat der Richter auch noch gesagt, und das fand ich auch wichtig, dass dieser Prozess auch aber nicht dazu führen darf, dass man sich hier generell misstraut und nachschnüffelt, sondern dass man auch vor Augen haben muss, dass dieses Maß an Unheil, was der Nils Höge angerichtet hat, auch außergewöhnlich ist. Er hat gesagt, viele Leute haben es deshalb nicht gesehen, weil es einfach die Fantasie überstiegen hat.
So im Sinne von, dieser Mensch hat so großes Leid, so Schlimmes getan, dass das eigentlich die menschliche Vorstellungskraft komplett übersteigt.
Genau, ja.
Du hast jetzt schon gesagt, man muss in die Krankenhäuser gucken, was da passiert ist. Da sind ja die Stichworte, die habe ich eben auch schon im Prinzip genannt, weggucken und wegloben. Sind das auch Aspekte, wo man juristisch nochmal dran gehen wird?
Ja, das wird auch noch eine Weile dauern. Also erstmal ist beim Gericht jetzt noch ein Verfahren anhängig. Da geht es um Mitarbeiter aus dem Klinikum Delmenhorst. Denen wird Totschlag durch Unterlassen vorgeworfen. Aber die Staatsanwaltschaft ermittelt auch noch wegen Meineids gegen Mitarbeiter aus dem Klinikum Oldenburg. Die wurden nämlich hier vor Gericht vereidigt. Auch das war sehr ungewöhnlich. Ihnen hat der Richter nicht geglaubt, dass sie die Wahrheit sagen. Und das muss man auch sagen, die hatten so zum Teil sehr uniforme Aussagen. Also viele haben sich natürlich darauf berufen, dass sie sich nicht erinnern. Aber bei einigen Zeugen war das nicht glaubhaft, weil es zum Beispiel auch Mailverkehr gab, wo klar deutlich wurde, dass er eigentlich wusste, was da vor sich geht. Genau, gegen die wird jetzt gerade noch ermittelt und dann wird man sehen, ob das auch zur Anklage kommt.
Wir haben jetzt sehr viel gesprochen über die Angehörigen. Du hast ja auch deutlich gemacht, dass es im Prinzip in diesem Prozess vor allem auch um sie ging. Lass uns einmal aber noch auch auf Nils Höge gucken. Was bedeutet dieses Urteil jetzt für ihn?
Also es bedeutet, dass es sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass er nochmal freigelassen wird. Das hat auch der Richter in seinem Schlusswort an Höge gesagt. Er hat gesagt, lebenslang kann wirklich lebenslang bedeuten. Er hat das so begründet, also er hat dem Höge, das muss man zuerst sagen, wurde ja auch zur besonderen Schwere der Schuld verurteilt. Das bedeutet, dass man nach 15 Jahren, nach denen man eigentlich auf Bewährung freikommen kann, wenn man lebenslang verurteilt wurde, dass dann nochmal ein extra Gericht vorgestaltet ist, was entscheidet, ob man auf freien Fuß kommt oder nicht. Das bedeutet diese besondere Schwere der Schuld. Jetzt hat der Richter aber gesagt, dass er in einem Verfahren, das er auch schon mit Nils Höge geführt hat, das war 2014, 15, hat er Nils Höge mehrmals gefragt, ob es auch Todesfälle, also Mordfälle in der Klinik in Oldenburg gab. Und damals hat Höge auch auf mehrfache Nachfrage gesagt, nein, dort habe ich niemanden umgebracht. Und damals hat der Richter ihm gesagt, wenn wir uns nochmal treffen und es kommt raus, dass sie gelogen haben, dann wird das gegen sie verwendet. Und hat der Richter heute gesagt, und dieser Zeitpunkt ist heute und diese Aussage fliegt ihnen jetzt um die Ohren. Also das bedeutet, dass der Richter vermerken wird, dass Höge eben so viel gelogen hat und das wird es extrem erschweren, dass er jemals wieder rauskommt.
Beim nächsten Thema kommt es uns enorm zugute, dass wir hier im Podcast kaum Formatschranken haben, was die Länge angeht. Wir sprechen jetzt nämlich über das, was der Bundestag morgen unter dem Obertitel Migrationspaket beschließen wird, mit den Stimmen der Regierungsparteien. Und da sind gleich mehrere Gesetze zusammengefasst, von denen wir jetzt echt nur einige aufgreifen können. Vor allem müssen wir aber auch über den parlamentarischen Prozess sprechen. Erstmal habe ich unsere Korrespondentin Gudula Geute aber gebeten, kurz zusammenzufassen, was im Migrationspaket alles drinsteckt.
Ganz kurz geht es nicht. Es sind 8 Gesetze und zwar zu 3 Bereichen. Einmal die Fachkräfteeinwanderung zusammen mit einem zweiten Gesetz. Das ist, wenn man so will, der kleine Spurwechsel. Das heißt also, dass abgelehnte Asylbewerber in Arbeit oder Ausbildung unter bestimmten Voraussetzungen kommen können. Zweiter Komplex ist Staatsangehörigkeit. Das gehört zu dem Paket dazu, wird aber morgen nicht beraten, weil die Opposition da eine Anhörung durchgesetzt hat. Und der dritte Bereich ist Asyl im weiteren Sinn. Da geht es vor allem um das Kerngesetz, das 3 Namen hat. Der offizielle Name ist 2. Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht. Das Innenministerium spricht vom geordneten Rückkehrgesetz. Pro Asyl spricht vom Hau-ab-Gesetz. Und dazu gehören gehören dann noch, oder zu dem Thema Asyl gehören noch andere Gesetze. Das Integrationsgesetz wird entfristet, Asylbewerberleistungsgesetz, Ausländerbeschäftigungsförderung, Datenaustauschverbesserungsgesetz. Aber das Wichtigste in dem Bereich ist, wie gesagt, diese Erleichterung der Abschiebung.
Wäre das hier ein YouTube-Video, würdest du jetzt sehen, wie ich extrem dicke Backen mache und anerkennend nicke. Das ist ja wirklich ein dickes Brett, was Sie da hinlegen. Wieso ist das plötzlich alles zusammengefasst? Das waren ja ursprünglich, also sind es ja unterschiedliche Gesetze.
Ja, es war immer schon ein Paket. Vor allem die beiden Kerngesetze, nämlich die Fachkräfteeinwanderung und die erleichterte Abschiebung, waren schon immer gedanklich zusammengefasst. Mhm. Aus zwei Gründen. Das eine ist ein sachlicher Grund wirklich, dass man nämlich das Signal geben wollte, auf der einen Seite wollen wir eine bestimmte Art der Zuwanderung, auf der anderen Seite wollen wir aber auch, dass diejenigen, die hier nicht bleiben dürfen, dann eben auch nicht bleiben. Und der andere Grund ist ein politischer. Der SPD ist sehr viel mehr an diesem Fachkräfteeinwanderungsgesetz gelegen, der CDU-CSU sehr viel mehr an dem Gesetz zur erleichterten Abschiebung. Und deswegen ist das politisch einfach verknüpft.
Das heißt, man könnte auf diese Art und Weise besser miteinander verhandeln und Kompromisse finden, weil für genau. die einen haben das abgegeben, die anderen haben das abgegeben.
Genau.
Die Opposition sagt jetzt ja, das wird gerade ziemlich im Hauruck-Verfahren durch den Bundestag gepeitscht. Ist da tatsächlich was dran?
Ja, da ist eindeutig was dran. Horst Seehofer hat das gestern gerechtfertigt in einem Interview damit, dass er gesagt hat, die Entwürfe lägen ja schon lange vor. Das stimmt auch überwiegend. Aber auf den letzten Metern gab es da eben tatsächlich wirklich ein Problem. Beispiel dieses Gesetz zur erleichterten Abschiebung. Da hat man noch vor der ersten Lesung im Bundestag die Anhörung vor allem im Innenausschuss beschlossen und im Ausschuss für Arbeit und Soziales, das ist sehr ungewöhnlich, und dann auch sehr schnell angesetzt und durchgeführt. Das führte dazu, dass die Sachverständigen zum Teil 3 Tage Zeit für ihr Gutachten hatten.
Boah.
Warum zum Beispiel der Republikanische Anwälteverein es einfach nicht mehr gemacht hat und gesagt hat, das sei unverschämt. Das hat natürlich noch weitere Folgen. Das führt auch dazu, dass diese Gutachten kaum oder nicht vorher abgegeben werden. Das heißt, dass sich die Abgeordneten auch nicht vorbereiten können. Am Montag gab es dann im Innenausschuss 4 Anhörungen von 10 bis 6:30. Das heißt auch, dass die Fachleute nicht parallel in den anderen Ausschuss gehen konnten zu den Gesetzen, die sie auch betreffen. Also das betrifft dann eben vor allem das Asylbewerberleistungsgesetz. Und die Grüne Phyllis Pohlert sagt, eine Minute nach Ende der Anhörung seien die 32 Seiten Änderungsanträge von der Koalition gekommen. Das heißt, da war also offenbar das, was die Sachverständigen zu sagen hatten, so richtig eingearbeitet und verdaut. Also das ist wirklich ungewöhnlich schnell.
Und du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, das passiert durchaus immer öfter, dass solche Maßnahmen so schnell durchgepeitscht werden. Ich habe mich an 219a erinnert gefühlt, da ging das ja auch recht flott.
Ja, ich habe die Kollegen noch mal gefragt, ob das vor allem mein Eindruck ist. Und das ist wohl so. 219a wäre Rechtspolitik, aber da ist es weniger üblich. Bei diesen Asyl- und Flucht im weiteren Sinn-Themen, da ist das in den letzten Jahren und zwar auch schon in der vergangenen Großen Koalition fast schon Standard.
Okay, und das hat ja einerseits, du hast es eben schon angedeutet, den Nachteil, dass die Sachverständigen einfach ihre Gutachten in aller Kürze verfassen müssen und die dann nicht unbedingt einschließen können. Es hat aber ja auch in der Außenwirkung das Problem, dass eigentlich inhaltlich gar nicht mehr so richtig auf das eingegangen werden kann, was da passiert.
Das kommt einmal durch die Schnelligkeit. Das kommt in diesem Fall natürlich auch dazu, dass dieser Wust überhaupt nicht mehr zu durchschauen ist. Dass auch wenn ich jetzt einen Beitrag von 3,5 Minuten zu diesen 8 Gesetzen mache, ich natürlich extrem auswählen muss, auf was man da überhaupt noch eingeht. Und es steckt eben wirklich viel drin in diesen Gesetzen. Und es hat aber Auswirkungen auch auf das parlamentarische Verfahren über die das Verhalten der Sachverständigen hinaus. Denn es bedeutet zum Beispiel, dass die Opposition praktisch keine Änderungsanträge mehr machen kann. Also sie kann die Gesetze einbringen, die sie vorher schon geschrieben hatten. Aber zu diesem Paket, das ist in der Schnelligkeit eigentlich nicht mehr zu verdauen. Und das ist eigentlich nicht der Sinn des parlamentarischen Verfahrens.
Also eigentlich hat man das parlamentarische Verfahren hier ein bisschen enteiert.
Ja, nun ist es in Zeiten einer großen Koalition natürlich ohnehin so, dass sich die Opposition wahrscheinlich nicht durchgesetzt hätte mit ihren Änderungsanträgen. Aber ein solches parlamentarisches Verfahren hat eben auch den Sinn der Debatte und es geht nicht nur um das Ergebnis.
So, jetzt haben wir schon 6 Minuten lang über den ganzen Prozess geredet. Jetzt müssen wir auch noch über die Inhalte reden, weil du hast ja am Anfang gesagt, wie viel Inhalt da drin steckt. Wir werden nicht alles schaffen, aber 2 Aspekte wollen wir uns doch vornehmen. Das eine ist das Fachkräfteeinwanderungsgesetz und ich betone es so, weil dieses Ein, das war ja auch ein Streitpunkt.
Das war ein Streitpunkt, da hat die SPD sich durchgesetzt und es ist jetzt die offizielle Anerkenntnis, Deutschland ist ein Einwanderungsland. Es gibt immer noch Unionspolitiker, die den Satz so nicht sagen würden, deswegen steht auch das Fachkräfte davor. Aber das war durchaus ein Streitpunkt, ob es Zuwanderung oder Einwanderung sein sollte. Das ändert an der Sache natürlich nichts.
Und was ändert sich durch das Gesetz?
Es ist schon bisher so, dass Deutschland eigentlich relativ liberale Einwanderungsregeln hat für Akademiker und für Leute, die in sogenannten Mangelberufen, das ist also eine Liste, die ständig aktualisiert wird, arbeiten. In Zukunft soll das geöffnet werden, auch für Fachkräfte mit qualifizierter Berufsausbildung. Das heißt also, die Leute brauchen keinen Hochschulabschluss mehr, es gibt keine Vorrangprüfung mehr. Wir reden ohnehin hier immer nur über Menschen aus sogenannten Drittstaaten, das heißt außerhalb der EU, weil innerhalb der EU ohnehin auch die Arbeitsmigration möglich ist. Es ist dann für solche Fachkräfte mit qualifizierter Berufsausbildung auch möglich, dass sie für ein halbes Jahr zur Arbeitssuche, also noch ohne Arbeitsvertrag in der Tasche kommen, wenn sie ausreichend Deutsch sprechen. Lebensunterhalt muss gesichert sein, das heißt, keine Sozialleistungen gibt es in der Zeit. Das Problem ist, es muss eine gleichwertige Berufsausbildung geben. Mhm. Es gibt zwar unter bestimmten Umständen die Möglichkeit der Nachqualifizierung, wenn sie in Deutschland sind, aber hier sagen Fachleute, zum Beispiel der Sachverständigenrat Integration, Migration, der an sich das ganze Paket mit Vorbehalten begrüßt, sagt, es ist wirklich die Gefahr, wenn man hier nicht, wenn nicht Arbeitgeber und Verwaltung da liberal mit umgehen, dass das fast schon leer läuft.
Das ist super komplex und bevor wir uns gleich ins zweite super komplexe Gesetz stürzen, sage ich mal einmal eben dem Schaltraum Bescheid, dass sie unsere Leitung 5 Minuten länger machen. Nicht, dass du mir gleich aus der Leitung fliegst. Warte mal kurz.
Okay.
Lieber Schaltraum, hier ist Red 7C. Könnt ihr mir die Leitung ins Hauptstadtstudio um 5 Minuten verlängern? Vielen Dank.
So, damit dürften wir safe sein und können uns dem zweiten großen Themenkomplex widmen, den wir uns vorgenommen haben. Das zweite Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht. Diese Ausreisepflicht, das ist das Stichwort, weil da gibt es ja durchaus einen Streit zwischen Bundesregierung, insbesondere der Union und der Opposition, weil die Union sieht ein Defizit beim Vollzug der Ausreise von Ausreisepflichtigen. Die Opposition sagt, Moment mal, ihr agiert gar nicht mit den richtigen Zahlen. Wir hatten da recht.
Also Opposition muss man in diesen Zeiten, wo es auch eine AfD gibt, natürlich immer einschränken auf Grüne und Linke in dem Fall. Recht haben beide. Es ist, wenn man sich die Abschiebungen anschaut, letztes Jahr zum ersten Mal so gewesen, dass mehr Abschiebungen gescheitert als geglückt sind. Die Frage ist nur, woran das lag. Mhm. Aber das ist eben tatsächlich etwas, wo man sagen kann, da gibt es ein Vollzugsdefizit. Aber der Umgang mit den Zahlen insgesamt ist ausgesprochen schwierig. Es wird immer wieder genannt, die Zahl von 236.000 Ausreisepflichtigen. Dazu muss man wissen, 180.000 davon haben eine Duldung. Die kann zum Teil erschlichen sein oder die Leute haben tatsächlich nicht mitgewirkt, ihre Papiere zu bekommen. Aber es gibt eben auch gute, und zwar ganz überwiegend gute Gründe, warum keine Abschiebung möglich ist. Auf jeden Fall ist die Zahl also viel geringer. Vielfach sind bei diesen 236.000 Menschen auch solche dabei, die nie einen Asylantrag gestellt haben. Das heißt, das sind irgendwelche ganz anderen Ausländer. Und man geht aus von einer Zahl von etwa 50.000 ohne Duldung, die im Ausländerzentralregister sich befinden. Aber zum Teil sind die wohl gar nicht mehr in Deutschland, weil dieses Ausländerzentralregister, wie auch die Bundesregierung zugibt, nicht auf dem neuesten Stand ist. Im letzten Jahr kann man auf jeden Fall festhalten, wurden 19.000 Asylanträge abgelehnt und 18.300 Menschen sind ausgereist. Nun sagt eben die Union, da ist ein Überhang noch mit drin aus den Vorjahren. Deswegen kann man so einfach nicht rechnen. Aber man muss es zumindest hinterfragen, das Vollzugsdefizit.
Okay, ich würde mal von meinem Standpunkt aus zusammenfassen, dass es ein Gesetz ist, um einerseits die Ausreise leichter zu machen, aber auch den Verbleib hier ja unangenehmer zu machen, weil tatsächlich so ein paar Aspekte drin sind, die den Verbleib hier wirklich unangenehm machen. Und damit kommen wir zu den Inhalten dieses Gesetzes. Stichwort Unterbringung in Haftanstalten wird möglich. Was heißt denn das?
Das ist ein Thema, das aus Prinzip sehr hochgehängt wird. Wie groß die praktischen Auswirkungen sind, weiß ich nicht. Es ist so, dass die Länder schon lange wissen, dass sie Abschiebehaftplätze aufbauen müssen, weil der Europäische Gerichtshof das verlangt, dass die Abschiebehaft nicht zusammen mit der Strafhaft stattfindet und dass sie das Gegenteil getan haben, nämlich Haftplätze abgebaut. Das ist keine populäre Maßnahme, auf die man die Landesmittel gerne dafür einsetzt. Und die Folge ist nun, dass Deutschland von einer Notlage spricht, um das EU-rechtlich rechtfertigen zu können und dass es eben möglich sein soll, auf dem Gelände von Haftanstalten befristet auch Abschiebehäftlinge unterzubringen. Das wäre tatsächlich eine schwierige Sache, aber bisher hat eine ganze Reihe von Justizministern schon angekündigt, dass sie das nicht machen werden. Aus prinzipiellen Gründen.
Mhm. Zweiter Punkt, der in dem Gesetz drinsteht, ist die Streichung von Sozialleistungen. Für wen würde das gelten?
Die völlige Streichung, das soll gelten für Menschen, die anerkannt sind in einem anderen Dublin-Staat. Das heißt, die einen Schutzstatus bekommen haben. Mhm. Das geht nicht automatisch. Wenn die hier Asyl beantragen, muss dieses Asylverfahren trotzdem erstmal durchgeführt werden, was dann aber gegebenenfalls eben schnell geht, einfach mit Verweis auf diesen anderen Status. Das ist deshalb problematisch möglicherweise, weil es eben auch Staaten in dem Dublin-Raum gibt. Das war lange bei Griechenland so. Das ist die Frage immer wieder für Ungarn, für Rumänien. Wobei Ungarn nicht wirklich anerkennt, aber gut. Dass eben die Frage besteht, ob die überhaupt überstellt werden können und wie automatisch das gehen soll, dass die Leistungen gekürzt werden. Das ist dann natürlich hochproblematisch. Und es gibt aber eine ganze Reihe von anderen Kürzungsplänen für Sozialleistungen. Zentraler Punkt in diesem Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht ist ja, dass Leute, die nicht mitwirken bei insbesondere der Beschaffung von Papieren, also das selber nicht beantragen oder so, dass die schlechter gestellt werden sollen. Und da ist auch eine Kürzung von Sozialleistungen vorgesehen. Und der Punkt schlechter behandeln, da gehört aber noch vieles ganz anderes rein. Zum Beispiel, dass der Regelaufenthalt in zentralen Einrichtungen, also zum Beispiel in Ankerzentren, statt 6 18 Monate betragen sollte und vieles andere mehr.
Unglaublich komplexe Gesetzgebung, die wir da im Migrationspaket sehen. Wir haben jetzt nur ein paar Punkte davon angeschnitten und könnten wahrscheinlich noch 2 Stunden weiterreden. Ich danke dir aber auf jeden Fall erstmal für diese Einschätzung, diese Zusammenfassung, und die anderen Punkte nehmen wir uns dann Stück für Stück vor.
So machen wir es.
Der Tag am 6. Juni 2019. Feedback, Fragen und Sonstiges gerne per Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Danke fürs Zuhören. Tschüss.